Mein Name ist Peter Muhr und ich bin im Endeffekt derjenige, der das irgendwann mal auf die Füße gestellt hat. Das Projekt in der Firma, in der ich arbeite, läuft derzeit produktiv mit ca. 1300 Token. Und es zeigt im Endeffekt, wie man ganz einfach mit dem Zusammenmischen von ein paar Open-Source-Projekten eine vernünftige, produktive Lösung bauen kann. Natürlich ist es kein super cooles, tolles Tool, mit dem man ein super geiles Webinterface hat und so weiter und viele Dinge tun kann, aber genau das, was es tun soll, tut es. Und ich habe die totale Kontrolle, was es tut, weil ich es selbst gebaut habe. Und in der Präsentation werden wir vielleicht ein bisschen Zeitprobleme bekommen. Das heißt, ich habe ja auch verschiedene Stände einer virtuellen Maschine. Das heißt, wir können auch beliebig springen, können ein paar Folien überspringen. Wir müssen nicht irgendwie viel eintippen. Ich denke, wenn wir es erklären, was wir genau tun, ist es besser, als wenn wir die Befehle eintippen. Deswegen denke ich, starten wir einfach mal und gucken mal, wo uns der Weg hinführt.
Hoppala. Jetzt. Okay, ich springe mal in die nächste Folie, Peter.
Jo.
Probier's zumindest.
Du musst. Ist halt Windows. Ja, vielleicht eins vorneweg. SE Linux bleibt an. Das Ding bauen wir natürlich auf CentOS. In fast allen Anleitungen im Internet findet man auch, schalt mal SE Linux aus, dann geht die Sache. SE Linux ist kein Hexenwerk, ist ein wichtiges Sicherheitsfeature. Deswegen ist das Ganze so gebaut, dass wir SE Linux anlassen können. Und es wird auch mit SE Linux funktionieren, das nur am Rande.
Ja, ja. Paste und Dateien zu dieser Präsentation haben wir natürlich alle vorbereitet, werden wir im Nachgang dann quasi für alle zur Verfügung stellen. Also jeder ist danach auf jeden Fall in der Lage, das Ganze aufzusetzen und alle Befehle nachvollziehen zu können mit der Präsentation. Ich denke mal, die einzelnen Befehle brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen, beziehungsweise die einzelnen Dateien. Genau, als Betriebssystem natürlich CentOS, haben wir gerade schon gesagt. Klar, wir haben ein paar Vorkonfigurationen, über die gehen wir jetzt relativ schnell. Wenn irgendwo einzelne Fragen entstehen, einfach einwenden und beschäftigen wir uns ein wenig mehr damit. Aber ich denke, sowas ist relativ klar an der Stelle. Wir installieren dann die ganzen nötigen Pakete für das Ganze, dass das Ganze läuft. Haben alle aufgelistet, OATH-Tool brauchen wir, Google Authenticator brauchen wir. Später gehen wir noch näher darauf ein, warum wir die einzelnen Pakete verwenden. Also sie haben alle einen Grund, ist klar.
In der Folie geht es darum, dass wir eine Ordnerstruktur schaffen, wo unsere One-Time-Passwörter später mal leben werden. Da ist es jetzt so, dass das OATH-Toolkit, eine Bibliothek, die wir verwenden, so gestrickt ist, dass alle Benutzeraccounts, alle Token in einer Datei leben und jedes Token in einer Zeile. Und bei der libpump Google Authenticator ist es so, da lebt jedes Token für sich in einer einzelnen Datei. Und deswegen legen wir eben hier die Ordnerstrukturen oben, var tokens OATH Toolkit und das File, in dem wir unsere Tokens später pflegen wollen, nennen wir in unserem Fall users.oauth. Und die Berechtigung setzen wir auf den Radius-Daemon, weil der später natürlich dort diese Token bearbeiten wird und setzen entsprechend noch die Sicherheitsberechtigung. Bei der libpump Google Authenticator ist es so, dass wir den Ordner anlegen, var tokens Google, dort leben die Tokens. Und im Unterordner disabled leben dann später, das werdet ihr noch sehen, dann im Webmin, die nicht aktiven Tokens. Und das machen wir im Endeffekt hier, Ordnerstruktur, Berechtigung und damit SE Linux, wie eingangs gesagt, weiterhin anbleiben kann, kopieren wir einfach die Originalberechtigungen vom Ordner var-lib-radius-d, dort leben normalerweise die Radius-Files, und wenden die auf var-tokens den Ordner an, in dem unsere Tokens leben, und stellen dann entsprechend die Berechtigungen her, und somit ist SE Linux auch wieder glücklich.
Wieder eine kleine Folie über Konfiguration. Ja.
Eine Frage, das ist alles auf dem Server, richtig?
Das ist alles serverseitig.
Aber nicht für alle Clients.
Nein, alles serverseitig. Das ist der zentrale Radius-Server, der die Authentifizierung dann für unsere Clients macht.
Genau.
Der FreeRadius, der kann ja PAM. Und damit er PAM kann, ist es ähnlich wie beim Apache, muss man mit dem symbolischen Link das PAM-Modul aktivieren. Basiert hier oben in der ersten Zeile, könnten wir jetzt auch tippen, aber was bringt es, ich drücke Enter und es passiert nichts. Eine wichtige Geschichte, wenn man irgendwas am Radioserver konfiguriert, einen Config-File ändert, irgendeinen Parameter ändert, radius.de-f groß C liefert immer einen Error Level 0 zurück, wenn alles okay ist. Das heißt, mit dem unteren Befehl kann ich ganz einfach ganz schnell checken, ohne den Radius wirklich zu starten, passt meine Konfiguration, habe ich vielleicht einen Tippfehler gemacht und so weiter. Kann ich nur empfehlen, wenn man sowas entwickelt, dass man das gelegentlich mal ausführt, um kleinere Tippfehler sofort auszumerzen.
Ja, neue Seite anlegen. Auch immer noch konfigurationsseitig, einfach Befehle, die man braucht, um am Schluss dann zum Ziel zu kommen, ist klar.
In dieser Konfiguration, die hier rechts dargestellt ist, das ist natürlich ohne Kommentar. Der Radius hat ein bisschen ein Problem, generell. Entschuldigung. Der Radius-Server hat generell ein bisschen ein Problem, meiner Meinung nach. Die Manpage ist Schrott und die ganze Hilfe steht in den Konfigurationsdateien. Deswegen hier rechts die Konfigurationsdatei ohne Kommentare. Und da ist eben normalerweise diese Zeile PAM, die da grün markiert ist, mit einem Kommentar versehen, also nicht aktiv. Wir brauchen die aber. Der Setbefehl unten aktiviert die Zeile. Kommentar wird entfernt. Mehr passiert da nicht. Ich könnte es natürlich auch mit dem Editor aufmachen, dahin scrollen, den Kommentar von entfernen, speichern und so weiter. Macht der zweite Textblock hier. Und im ersten Textblock haben wir einfach eine Kopie der Default-Seite angelegt. Und die nennen wir jetzt nicht mehr Default, sondern otp-site.conf. Dann können wir hier die Default-Seite löschen, weil wir wollen ja die otp-site.conf aktiv haben. Symbolischer Link wird angelegt, die otp-site.conf ist aktiv und wieder mal zwischendrin einfach, um zu checken, ob wir einen Fehler haben, den radius.de-fc starten, um zu checken, ob die Config passt.
Wollen wir jetzt mal auf die virtuelle Maschine rüberschalten? Oder?
Das ist jetzt Folie? Nummer 9. Schauen wir mal. Wo wir da gerade unterwegs sind, gestartet habe ich bei bis Folie 9. Dann kommt als nächstes für eine Folie. Die, ja, 10, das war mir auch klar. Ja, okay, die 10er. Also machen wir die 9 mal, gehen wir mal bis dahin.
Man merkt schon, es ist unser erster Vortrag.
Wir halten auch wieder an. Also ich fahre jetzt die VM mal auf den Stand der bis zur Folie 9. Die Plan war nämlich eigentlich, dass wir hier zwei Leinwände haben, dann hätten wir immer schön wunderbar parallel das Terminal zeigen können und euch die Befehle immer schön zeigen, aber leider gibt es sie nicht. Ja, das sieht gut aus. Okay, das sind also noch drauf. Das heißt, wenn du mal kurz nochmal auf die Folie umschaltest, schauen wir mal das entsprechende Pasty von der Folie. Das hier brauchen wir. So. Also im Endeffekt müssen wir jetzt mal Im Endeffekt müssen wir jetzt mal unser PAM-System über diese zwei Bibliotheken, die Google Authenticator-Bibliothek und die PAM-OAuth, verheiraten Richtung Radius. Dazu hat der Radius-Server schon dieses Radius-D-File in etc-pamd mitgebracht. Das sieht serienmäßig so aus. Können wir so nicht brauchen. Löschen wir also mal alles raus. Und da muss ich jetzt rein. Ach so. Und da fügen wir jetzt mal die Zeilen hier ein. Kann ich mal den Presenter? Ja.
Sieht man es besser?
Wo ist der Laserpointer hier? Also im Endeffekt sind hier unsere zwei Bibliotheken nacheinander geschaltet. Das heißt, egal welche der beiden später einen Benutzer-Account für valide erklärt, wird sagen, ist okay. Dadurch können wir beide parallel nutzen. Hier eben die Definition, wie eingangs besprochen, dass für die libpam.oath alles in einem File users.oath lebt. Wir wollen Tokens mit 6 Digits haben. Da ist euch die Wahl freigestellt. Die Standard-Tokens, die man so kaufen kann, hardwaremäßig haben 6 Digits. Das Fenster hier, das man angibt, das sagt aus, wenn ich sequenzbasierte Tokens zum Beispiel benutze, dann haben die einen Zähler. Jetzt kann ja mal sein, dass ein User 1, 2, 3 Tokens weitergedrückt hat. Und trotzdem will ich ihn noch reinlassen, weil ich will nicht jedes Mal, wenn der einmal zu viel auf seinem Token drückt, das Token synchronisieren müssen. Kann man also hier einstellen. Und hier unten die Konfiguration für den Google Authenticator. Übrigens, Google Authenticator heißt die Bibliothek. Das hat erstmal grundsätzlich nichts damit zu tun mit der Google Authenticator App. Die kann man zwar benutzen, um dahingehend abzufragen, aber die Bibliothek heißt halt so. Damit kann man auch viele andere Dinge tun, hat halt irgendwann mal jemand bei Google entwickelt. Und hier im Endeffekt auch, unter welchem User läuft, wo sollen die Tokens leben? Und hier ist schön, hier kann man Variablen verwenden. In der Dokumentation zur Präsentation ist auch hier ein Link drin, wo man die Dokumentation findet zu dieser Konfiguration. Noch ein paar Sicherheitsgeschichten, dass es alles rund läuft, dass der Radius da eben drauf zugreifen darf. Und dann haben wir im Endeffekt die PAM-Schnittstelle unseres Betriebssystems Richtung Radius verheiratet. So. Müssen wir mal wieder umschalten. Und hier nochmal dann eine Geschichte. Den Stand, dass der Radius-Server überhaupt PAM nutzt zur Abfrage, das kann ich auch noch gleich mal machen, dann sind wir da auf Stand. Wir machen zunächst natürlich wieder eine Kopie von der Originalseite und gehen dann im Endeffekt hier in die Etsy, RadDB, Mods Config Files Authorize. Und da sieht man schon, wo die Mainpage steht vom Radioserver. Im Endeffekt kann man da oben erstmal alles drin lassen, kann man natürlich nachträglich auch noch disablen. Aber hier unten schreiben wir im Endeffekt rein, unser Standard-Authentifizierungstyp ist PAM. Somit geht eine Anfrage vom Radius über das Radius-D-PAM-File, das wir gerade konfiguriert haben, Richtung unserer zwei Bibliotheken. Und schon haben wir den Weg geschaffen, dass wir eben zwei verschiedene Tokentypen abfragen können über Radius. So, erledigt soweit. Und dann ist noch eine Geschichte beim Radius. Da gibt es ein Default-Login, das in den Konfigurationsdateien drinsteht. Und ich bin da so kein Freund von Defaults. Das heißt, folgender Befehl macht nichts anderes, als in dieser clients.conf-Datei das Secret von Testing 123, was da serienmäßig drinsteht, jetzt mal hier exemplarisch auf Master Blaster 2018 zu setzen, damit einfach nicht der Default drinsteht. Übrigens, wenn wir von einem Radius Client sprechen, sprechen wir nicht von einem Endbenutzer. Ein Radius Client ist immer das System, welches bei meinem Radius Server Credentials abfragt. Also zu diesem Radius Server wäre ein Radius Client zum Beispiel ein VPN Server. Ein VPN Server fragt als Radius Client für den Endbenutzer ein Credential nach. Also die Clients.conf bezieht sich auf Systeme, die beim Radius Server Benutzerabfragen machen dürfen. Sollen wir vor die weiter? Wenn wir jetzt noch, wir werden jetzt hier in der Testinstallation die ganzen Abfragen gegen den Radioserver lokal machen. Wenn man es von außen machen will, wenn der VPN-Server anfragen will, muss ich den VPN-Server natürlich als Client konfigurieren. Das gibt so eine Sektion in der Clients.conf. Da sind auch schon Beispiele drin. Ich muss angeben, mit welcher IP kommt der Radius-Client, also das abfragende System. Was darf er für Protokoll abfragen? Mit welchem Passwort authentifiziert er sich bei mir, um abfragen zu dürfen? Und dann noch ein paar andere Kleinigkeiten. Letztendlich schenken wir uns den Part hier, weil wir das nur bräuchten, wenn wir jetzt eine Remote-Abfrage von außen machen wollten. Lokal können wir das immer machen. Und deswegen hier optional. Schalten wir uns weiter, bitte. Und hier jetzt ein Sample für diese Datei users.oach. Wir haben ja gesagt, bei dem OATH-Toolkit leben alle Benutzer in einem File und pro Benutzer haben wir eine Zeile. Später, zum Ende der Präsentation, wollen wir das Ganze mit dem Webinterface administrieren können. Und das Webinterface macht nichts anderes, als Skripte zu starten. Und die Skripte modifizieren die Dateien. Das heißt, wir brauchen irgendwo einen definierten Zustand für eine Tokenzeile. Was ist eine Tokenzeile, in der ein neues, frisch eingepflegtes Hardware-Token drinsteht? Wie schaut eine Tokenzeile aus, die deaktiviert ist? Und wie schaut eine aktive Tokenzeile aus? Und deswegen sind auch hier die Kommentare mit drei Rauten von mir festgelegt worden. Also das ist wirklich ein Kommentar. Ein Token, das deaktiviert ist, hätte nur zwei Rauten am Anfang. Ein Token, das frisch eingepflegt ist, hätte dann das Format Raute, Raute, New Raute, Raute. Und ein aktives Token würde ganz normal drinstehen am Anfang der Zeile. Also diese Datei, und das steht da oben im Endeffekt in dem Header drin, ist so gestaltet, dass das zutreffend ist. Letztendlich aber ist es so, wenn eine Zeile ohne Kommentar da ist, dann ist es ein aktives Token. Okay. Dann mache ich das Ganze mal schnell. Vim var tokens OATH, users OATH. So, da haben wir noch ein bisschen zu viel. Also genau das, was in der Folie steht. Jetzt haben wir ein nicht aktives File mit den Kommentarzeilen drin. Jetzt können wir im Endeffekt, was noch da? Jetzt können wir im Endeffekt den Radius-Dienst starten. Dann checken wir sicherheitshalber mal, ob er auch läuft. Sieht gut aus. Und damit er auch beim nächsten Mal automatisch hochfährt, enablen wir das Ganze. System D sei Dank. Und jetzt läuft unser Radioserver. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich neue Tokens in die Datei pflegen und könnten dieses Token abfragen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt einfach mal ein Token anlegen, für die Google Authenticator Bibliothek. Ich mach mal nach oben. Das sieht jetzt wilder aus, als es ist. Im Endeffekt geht es nur darum, was zwischen den zwei Hochkommas steht. Der Rest drumherum ist nur dazu da, dass es als Benutzerradius D ausgeführt wird, dass die Dateiberechtigung passt. Wir legen also ein einzelnes Token oder einen einzelnen Benutzer G0001 für den Google Authenticator Mechanismus an. Generieren 10 Emergency Scratch Codes. Ich gucke mal, was ich aus dem Kopf schaffe. Wir wollen den QR-Code jetzt am Bildschirm nicht anzeigen und das Ganze als User Radius D. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann wurde jetzt diese Datei erstellt. In der Datei steht im Endeffekt genau das drin, was hier jetzt am Bildschirm ausgegeben wurde. Und jetzt ist dieses Token scharf geschalten. Und jetzt könnte sich jemand mit einem vorgeschalteten System, mit einem Radius Client, über den Radius Client zum Radius Server als dieser Benutzer authentifizieren. Und damit das funktioniert, können wir das Ganze natürlich testen.
Entschuldigung?
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt einen Nutzer angemeldet, also einen Nutzer erstellt, der sich dann über eine Authenticator-App wie Google Authenticator oder Authy oder wie sie alle heißen mögen, ja, sozusagen, der trägt dann ein, mein Name ist G001. Mhm. Und dann kommt die Abfrage, also später die Abfrage zurück, bitte gib mir jetzt mal dein One-Time-Passwort.
Und der eine oder andere mag sich vielleicht schon gefragt haben, warum benutzen wir diese zwei Bibliotheken? Weil eigentlich können beide fast das Gleiche, nur diese Google Authenticator Bibliothek hat einen geilen Nebeneffekt. Wir sehen ja jetzt hier, dass Emergency Scratch Codes generiert wurden. Eigentlich könnte man über dieses Secret, das da oben steht, einen Google Authenticator Token deployen. Und dann könnte man sagen, das ist ein zeitbasiertes Token und immer weiter und weiter drückt, würde ein Code berechnet werden. Das hat aber nichts zu tun mit diesen Scratch Codes. Wir missbrauchen die Google Authenticator, weil sie diese Scratch Codes hat, als reine Scratch-Code-Authentifizierung. Und das OATH-Toolkit, kommen wir aber gleich noch dazu, das nehmen wir für Zeit- oder sequenzbasierte Token. Weil diese Google-Bibliothek eben dieses nette Feature hat, diese Scratch-Codes zu haben. Jetzt mal aus der Praxis. In der Praxis setze ich das zum Beispiel ein, ich habe Hardware-Token und Software-Token für meine internen Mitarbeiter. Und ich habe aber auch externe Mitarbeiter. Und die externen Mitarbeiter, denen will ich kein Token in die Hand geben, das sie immer wieder reproduzierbar aufrufen können, denen gebe ich einfach eine 10- oder 20-zeilige Scratch-Code-Liste, ähnlich TANs, und wenn die TANs alle sind, muss er sich wieder melden. Also das ist der Part, den wir mit dem Google Authenticator abdecken. Ist vielleicht nicht ganz klar rausgekommen. Und,
Frage damit beantwortet?
Vielleicht reimt sich zum Schluss zusammen. Wir haben es nicht besonders gut erklärt, muss ich zugeben. Mit dem Radius Utils, die wir installiert haben im Vorfeld, kommt ein Tool mit, das heißt RadTest. Und da können wir jetzt eben genau was machen. Natürlich passt mein Pasty nicht, weil ich muss natürlich jetzt hier, ich nehme jetzt mal den obersten Code, 699 92338. Mir vertippen, ne, hoffentlich nicht. Jetzt prüfe ich einfach, würde der User G001 mit dem Code, mit dem Einmalcode 6992338, also der Radius Client ist jetzt im Endeffekt hier mein lokaler Host mit dem entsprechenden Passwort, dürfte der rein. Und tatsächlich, er dürfte jetzt rein. Wer authentifiziert? Wenn ich es jetzt wiederhole, das wäre die Krux. Soll es natürlich nicht mehr gehen. Und jetzt das Coole, das hat die Bibliothek für mich gemacht, ist der Scratch-Code, den wir eben benutzt haben, aus der Datei verschwunden. Also das haben wir schon mal über die Google Authenticator-Bibliothek was geschaffen, wo wir Art TAN-Listen verwalten können. Und jetzt geht es dann in die nächste Runde. Jetzt machen wir das Ganze mit dem OATH-Toolkit, wo wir Hardware-Token, Software-Token etc. zusätzlich noch einpflegen können. Da brauchen wir jetzt zwei Zeilen. Im Endeffekt machen wir hier in der ersten Zeile einen 40-stelligen zufälligen Code. Den generiere ich da gerade. Und dann schreibe ich einfach eine Tokenzeile mit dem entsprechenden Code in die Datei hinein. Mach das mal und dann schauen wir uns die Datei einfach mal an. Und dann steht jetzt hier unten unser erstes Token, das Highlight, da kann ich nichts dafür. Das macht er bei mir hier nicht. Wir haben also jetzt einen Benutzer U 5x01 mit einem Secret angelegt und das da vorne, das ist der Präfix, den kann ich optional weglassen. Das muss dieser Benutzer jedes Mal vor das One-Time-Passwort eintippen, damit es auch erfolgreich zur Authentisierung führt. Lässt er das 0815 weg, kommt er nicht rein. Also nochmal ein Zusatzfeature, wenn man sagt, irgendjemand kommt da meine Tokendaten, wie auch immer, mein Handy nicht gesperrt, macht meine Google Authenticator App auf oder hat mein Token. Wenn er nicht weiß, dass man vor jedes Token 0815 schreiben muss, kommt er trotzdem nicht rein. Und das kann man eben per User machen. Und natürlich können wir jetzt auch hier prüfen, ob sich ein User authentifizieren könnte. Hier passiert nichts anderes, dass ich mir das Secret aus der Zeile hole. Ich hätte es jetzt auch tippen können, waren aber zu viele Zahlen. Das heißt, in der Variable Secret habe ich das Secret. Und dann rufe ich das OATH-Tool auf, das ist auch im Lieferumfang von dem OATH-Toolkit. Und sage, ich hätte gern ein sequenzbasiertes Token mit 6 Digits, mit dem Zählerstand 0 für dieses Secret. Und dann soll er mir das doch bitte ausspucken. Ja, genau, jetzt hat er mir hier das Secret berechnet und ausgegeben, die 311813, das ist das berechnete Secret. Und jetzt rufe ich das OATH-Tool wieder auf mit dem entsprechenden, jetzt muss ich mal gucken, dass ich keinen Fehler reinbringe. Ich drücke jetzt einfach mal Enter und schaue, ob es geht. Es funktioniert, ja. Also im Endeffekt habe ich mich jetzt als Benutzer 0001 erfolgreich authentifiziert. Die Zeile hier war notwendig, weil ich eben dann nochmal das 0815 davor schreiben möchte. Und jetzt sieht man es auch, hat funktioniert. Wenn wir jetzt das Gleiche nochmal machen, kommt natürlich wieder ein Fehlschlag, weil der Zähler hat sich jetzt um 1 erhöht. Wir haben mit 0 begonnen. Der nächste Zähler, den der Server erwarten würde, wäre die 1. Und jetzt hat sich die Zeile auch verändert. Jetzt wurde hier reingeschrieben, als letzte Mal, als wir den Benutzer authentifiziert haben, kam er mit dem Zählerstand 0 und diesem Passwort. Und das ist das Datum und die Uhrzeit. Und beim nächsten Mal müsste er eben mit dem richtigen berechneten Code für den Zählerstand 1 kommen, passend zu diesem Secret, das der Server weiß. Und wenn es richtig ist, dann steht hier eine 1, wieder das nächste Token drin und dann das aktuelle Datum. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie es zeitlich ausschaut. Gut.
Frage?
Also ich hätte mal eine Frage zu dem Authentication Window, das vorhin definiert war. Das war ja mit 10 definiert. Ich hätte jetzt im ersten Moment eigentlich erwartet, dass die Authentifizierung jetzt auch mit dem letzten Token nochmal funktioniert.
In die Vergangenheit geht nicht. Also es geht kein Token, das schon mal benutzt wurde, aus der Vergangenheit. Das Window sagt mir nur, wie viel würde in der Zukunft funktionieren.
Alles klar, danke.
Also es ist Zeitfenster in der Zukunft. Vielleicht auch noch eine kurze Hintergrundinformation. Wir sprechen hier oft von zeitbasierten und sequenzbasierten Token. Außer aus der Praxis ein bisschen was. Diese Token gibt es ja in Hardware-Bauform zu kaufen. Sequenz- oder zeitbasiert. Wenn man ein sequenzbasiertes Hardware-Token kauft und das hat der Benutzer in der Hosentasche, was macht er die ganze Zeit, wenn er dann einen Knopf in der Hosentasche findet? Oh, da kann man drücken. Nochmal. Ach, und heute jetzt wieder. Und plötzlich hat er 10-mal gedrückt, muss ich Token synchronisieren. Also für die Hosentasche, Empfehlung von mir, ich habe die Erfahrung gemacht, nehmt zeitbasierte Token. Umgekehrterweise, und das machen alle anderen aus Bequemlichkeitsgründen natürlich anders, die Google Authenticator App, die man so fürs Handy kennt, Steam und alle möglichen Dienste machen alle zeitbasierte, damit ich das Token am iPad, am iPhone, am Rechner benutzen kann. Aber es ist ja genau das Problem. Wenn mir mal einer, wie auch immer, das Token klonen kann, dann zeigen alle Klone, wenn es ein zeitbasiertes ist, zur gleichen Uhrzeit, angenommen, das ist auch synchron mit der Serverzeit, das richtige Token an und ich kann mich anmelden. Deswegen war meine Entscheidung, auf den mobilen, also auf den Software-Token benutze ich sequenzbasierte. Weil wenn mal jemand in der Lage ist, das zu klonen, dann kann er natürlich schon sagen, okay, das nächste Token funktioniert, aber wenn der Benutzer mit der zweiten Kopie dann schon 3-mal gedrückt hat und sich authentifiziert, irgendwann sind die zwar nicht mehr in Sync. Also meiner Meinung nach sicherheitstechnisch wichtig, dass man eben vielleicht für bestimmte Fälle keine zeitbasierten als Software-Token einsetzt. Lieber zeitbasierte für die Hosentasche und sequenzbasierte für die Emulation. Okay, also Authentifizierung hat geklappt. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich die ganze Radius-Geschichte erschlagen. Der Radius-Server funktioniert. Wir können Google-Tokens machen. Ich nenne es jetzt einfach Google-Tokens und OATH-Tokens. Können die prüfen, haben es getestet, funktioniert. Ja, und jetzt wenn wir unseren Admin-Kollegen sagen, du, zum Token anlegen, da musst du nur diese 10 Befehle eintippen und da und klicken und pass ja auf, dass du dich nicht vertippst. Und außerdem solltest du das gar nicht machen dürfen, weil da musst du root sein. Oh, ganz schlecht. Also wäre es natürlich toll, wenn man das Ganze ein bisschen irgendwo vernünftig regeln könnte. Kannst weiterspringen, das ist nur für externe Zugriffe. Das sind hier nochmal welche Tokens. Nächste Folie. Das heißt, jetzt kommen wir in den Bereich. Oh, du weiter.
Ja, jetzt kommen wir quasi in den Bereich rein, wo wir sagen, okay, wir wollen das Ganze vereinfachen. Wir wollen es rudimentäres GUI haben, wo einfach jeder bedienen kann oder zumindest der Administrator bedienen kann und wo man auch einfach mit simplen Befehlen, einfacher Skriptsprache sich was bauen kann, drumherum bauen kann. Gibt viele Möglichkeiten und dafür haben wir quasi genau eben Skripte.
So.
Genau.
Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt dann diese Folien in Ruhe durch. Das ist immer wichtig. Aber ich tippe jetzt nicht die ganzen Befehle auf der Kommandozeile ein, weil wir eigentlich schon das Grundding besprochen haben. Ich werde jetzt die VM dahin fahren, wo alles fertig installiert ist und läuft. Und wir bewegen uns jetzt in der Präsentation bis dahin und ich zeige zum Schluss das Webinterface. Ich denke, das macht einfach aus zeitlichen Gründen dann Sinn. Sonst werden wir uns da tierisch verzetteln.
Es ist auf jeden Fall auch der richtige Leitfaden in der Präsentation beschrieben, die kriegt ja am Schluss auch jeder. Du startest direkt mit dem Webmin, oder?
Nee, wir gehen schon das durch.
Okay.
Aber ich fahre bloß die VM schnell mal dahin in den Zustand. Kannst du mal kurz aufs Terminal schalten, ob ich da reinkomme? Nee, das kann nicht gehen. Sekunde. Das ist nämlich ein weiteres Problem. Wir konnten hier keine Wi-Fi-Bridge machen, sondern nur eine mit Kabel und das Ganze war ein bisschen anders konzipiert, aber wir kriegen es hin. Jetzt müsste er. Jupp, also jetzt sind wir drauf. Und schmeißen wir mal die Präsentation wieder her. Die ganzen Skripte, die wir jetzt da gleich besprechen werden, Die gibt es komplett auf der Seite, die verlinkt ist, über die CLT-Homepage zum Download. Da sind alle Skripte drin, funktionsfähig, schon mehrmals probiert. Haben auch einen Check bei shellcheck.net grob überstanden. Das heißt, die sollten schon relativ funktional sein und auch stabil laufen. Zu den Skripten selber, da gibt es auch eine Datei otp.conf.conf. Dort kann man ein paar Sachen festlegen, wie den Präfix für Tokens, sofern man überall den gleichen benutzen will. Ein paar Geschichten, wie wenn man dann später einen erzeugten QR-Code abfotografiert, dann kann man auch noch angeben, wie das am Handy ausschaut, was da in der Beschreibung stehen soll. Das ist da in der Datei vorkonfiguriert. Aber ansonsten macht ihr nichts Großartiges. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, was machen die Skripte. Ich habe schon gesagt, die Skripte werden uns helfen, das Ganze ein bisschen zu automatisieren. Ich brauche natürlich ein Skript, das mir so ein, ich nenne es jetzt Scratch Code Token, ein Google Authenticator Token erzeugen kann. Braucht einen Übergabeparameter, den Namen des Tokens und ganz wichtig, ein neues Token, das ich erzeuge, ist erstmal disabled und landet im Ordner var tokens Google disabled. Also ein neues Token ist nicht einfach scharf geschaltet, das landet im disabled Ordner.
Okay, als nächstes ist es ein Skript fürs Aktivieren von den Token. Also wir haben sie jetzt abgelegt im Disabled. Wollen sie ja jetzt auch aktivieren, dass wir sie dann später benutzen können. Dafür gibt es das Skript Scratch Token Activate. Ist natürlich auch wieder auf der Seite hinterlegt. Kann man sich anschauen.
Dann der Scratch Token Scratch Add. Der Name ist etwas seltsam, ich weiß. Das macht nichts anderes, als diese Emergency Codes hinzuzufügen, denn ich kann auch einen Token anlegen ohne Codes. Das mache ich mit dem ersten Skript. Und wenn ich jetzt da Codes hinzufügen will, rufe ich einfach das Skript auf mit Übergabeparameter des Benutzernamens. Wenn der zweite Parameter hier unten mit der 5 dargestellt nicht angegeben wird, wird eine TAN, sage ich mal, hinzugefügt. Gebe ich eine Zahl hinten an, 5, werden 5 hinzugefügt. Oder 10 oder 20 oder 100, völlig egal.
5 Minuten haben
wir noch. Okay, dann gib Gas. dann mache ich mal schnell.
Ja.
Deaktivieren vom Scratchcode-Token, gleiche. Token wird einfach verschoben in den Ordner Disabled. Scratch-Delete löscht alle TANs aus einem disableden Token. Also auch nicht auch aus einem scharf geschalteten, sondern nur aus einem disableden. Das heißt, der Weg, um die TANs rauszulöschen aus dem Token, wäre zuerst disablen, dann löschen. Dann logischerweise Konsequenz, ganzes Token löschen, Scratch Token Delete mit Übergabeparameter des Benutzers. Software Token Create ist jetzt die andere Schiene, das OATH Toolkit, also eine Tokenzeile in der Users OATH Datei erzeugen. Diese wird dann da drin stehen mit Raute, Raute, New, Raute, Raute, weil es ein neu erzeugtes Token ist. Wenn ich es aktiviere, Kommentare entfernen, von vorne beginnen, dann ist es scharf geschaltet. Software Token QR-Code, das erzeugt mir für das OATH Toolkit einen gültigen QR-Code, um dieses Token per Google Authenticator Smartphone App auf ein Smartphone zu deployen. Deaktivieren das gleiche. Beim Deaktivieren werden zwei Kommentarzeilen am Anfang der Zeile geschrieben. Token ist deaktiviert. Delete das gleiche. Die ganze Zeile wird dann rausgelöscht. Das geht aber nur, wenn das Token disabled war. Also ich kann kein aktives Token rauslöschen. Das fängt das Skript ab. Und das ist ein Hilfsskript. Das benötigen wir jetzt dann zum Schluss im Webmin-Finale, um aufzulisten, welche Tokens sind aktiviert, deaktiviert oder neu, um zu entscheiden, ich möchte es deaktivieren, löschen oder aktivieren.
Genau, jetzt kommen wir eben zu dem grafischen Administrationstool, dem Webmin, mit dem wir quasi diese ganzen Skripte grafisch basiert verwalten. denk mal, über die Installation springen wir drüber, oder?
Ja, was hast du denn jetzt da? Also die Installation in der Dokumentation sagt nichts anderes, als wie kann ich den Webmin konfigurieren, dass es später möglich ist, dass sich ein Benutzer anmeldet, der keine Adminrechte hat, nur die grafische Oberfläche vom Webmin sieht, die nur für diese Verwaltung der Tokens zuständig ist, diese Verwaltung nicht modifizieren kann, nur benutzen, und als Root kann ich mich da einloggen und kann die ganzen Einstellungen modifizieren. HTTPS 10, 112, 126, 214.000, genau. Und OTP-Manager. Und das Plan BB 33. Was ist A? Okay. Zum Schluss, und Entschuldigung fürs Überspringen, aber kann das so aussehen? Wer es schöner haben will, baut euch ein Webmin-Theme, baut euch ein Stylesheet, dann sieht es noch besser aus. Aber im Endeffekt hier sind genau alle Funktionen drin, die ich brauche. Ich kann einen Software-Token erzeugen, ich kann den Namen angeben, wenn ich drauf drücke, passiert genau das. Kannst du vielleicht ein bisschen rumspringen? Ich kann für existierende Tokens QR-Codes anzeigen. Den kann ich abfotografieren mit der Google Authenticator App, der funktioniert. Und genau diese Skripte, die ich vorher erwähnt habe, genau die sind hier im Einsatz. Vielleicht noch ein kleines Wort zum Webmin. Kannst du mal kurz abmelden bei Logout bitte? Jetzt melden wir uns einmal kurz als Root an, bloß damit ihr seht. Da habe ich jetzt die volle Oberfläche. Und am Webmin selber, jetzt habe ich dieses Edit-Command. Und ich zeige jetzt ruhig mal etwas Komplexeres, zum Beispiel das hier. Da steht hier der Befehl drin. Mit sudo, in der Dokumentation beschrieben, dieser Benutzer, OTP-Manager, darf den einen Befehl als sudo ausführen, sonst nichts anderes. Aber das Geile ist, was man mit dem Webmin machen kann, und das ist vielleicht nicht nur für unseren Anwendungsfall, vielleicht habt ihr auch einen anderen Anwendungsfall. Ich kann hier sagen, dem Skript würde ich gerne einen Parameter mitgeben, Tokenname. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ein Dropdown-Menü gehabt. Wenn ich hier unten reinschreibe, ich würde gerne einen Parameter Tokenname haben, dann kann ich hier reinschreiben, wie dieses Dropdown-Menü erzeugt wird. Und hier kommt nämlich unser Software-Token-Listers-Tool zum Einsatz, mit dem Übergabeparameter activated, und ganz hinten steht das Pipe-Symbol. Und wenn man das beim Webmin einbaut, dann wird alles, was in einer Liste ausgegeben wird, und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, als Dropdown-Menü zur Anzeige gebracht. Das heißt also, jetzt unabhängig davon, ob ihr unsere Lösung cool findet, den Vortrag scheiße, ganz egal, ihr werdet irgendwann mal denken, Mensch, da war doch was. Mit Webmin kann man solche Dinge machen. Skripte ausfüllen, mit Parametern übergeben. Ja. Und so ist das Ganze aufgebaut. Und alle diese Befehle, die hier hinterlegt sind, auch die sind als Target-Z-File im Lieferumfang jetzt dabei bei unserer Präsentation. Die braucht man nur in einem bestimmten Ordner vom Webmin kopieren, einloggen, und dann findet man genau hier unter Custom Commands OTP, findet man genau die gleiche Oberfläche vor, wie sie hier im Bild gezeigt ist. Frage?
Das ist das ganz normale Webmin. Ich habe das vor Jahren mal gesehen.
Ganz normales Webmin. Würde ich auch nie nehmen, um das System zu administrieren, große Dinge zu tun. Aber das Custom Commands Modul, das wir hier übrigens umgetauft haben auf OTP, auch das kann Webmin, das ist frei programmierbar. Und das ist eigentlich das Tolle am Webmin, also an der Nutzung von hier.
Und man kann es halt auch pro Benutzer konfigurieren, das heißt, was der Benutzer sieht, kann der Administrator vorher einstellen. Also der kommt rein, sieht nur den OTP-Manager oder sieht nur, je nachdem, was man für Plugin sich vorstellt oder sich vorstellen kann, sieht er dann im Webmin. Also
ich kann im Webmin sogar sagen, ein anderer Benutzer, der Benutzer jetzt hier ist der Root, der OTP-Manager sieht die alle ohne Edit-Funktion. Ich kann aber auch sagen, der Benutzer Sekretärin kann nur Token auflisten, nichts weiter damit tun. Das gibt der Webmin selber auch hier. Ich kann pro Webmin-Benutzer, und das kann auch ein Unix-User sein, kann ich festlegen, welche Custom-Commands darf der ausführen und ob er sie editieren darf oder nicht. Also da ist eine ziemlich gute Security hier dahinter. Ja.
Kann ich mich beim Webmin auch gleich mit dem Radioserver anmelden?
Ja, wäre theoretisch möglich, aber das ist, glaube ich, ein Chicken-Egg-Problem, das wir da uns erzeugen, weil sollte der Radioserver aus irgendeinem Problem ausfallen, dann komme ich nicht mehr drauf. Also, ja, Chicken, Henne-Ei-Problem, ja. Natürlich, hundertprozentig möglich, das gibt er her. Sonst noch Fragen?
Ich denke, wir sind dann soweit am Ende, oder? Also.
Ja, wir sind jetzt doch eher fertig geworden. Wie gesagt, eigentlich haben wir gedacht, wir schaffen es nie in der Zeit. Jetzt sind wir ein bisschen eher fertig. Wäre schön, wenn noch ein paar Fragen da wären. Ansonsten, die Kontaktdaten sind in der Präsentation, die ist auf der Homepage. Hier vorne ist noch eine.
Ja, gibt noch Fragen?
Also mir ist das noch nicht ganz klar geworden, wieso zwei Authentifizierungsverfahren benutzt, weil der Google Authenticator würde ja alleine auch bereits Software-Tokens unterstützen. Gibt es da eine bessere Erklärung dazu oder war das irgendwo, weil das andere einfach schon immer benutzt wurde oder was also, war da der Hintergrund?
Also der Hauptgrund ist, dass der Google Authenticator eben dieses TAN, ich nenne es jetzt einfach TAN-Verfahren, dieses Emergency Scratch Code Feature unterstützt. Ansonsten könnte man alles mit dem OTH-Tool erschlagen. Der Google Authenticator selber könnte natürlich Zeit- und sequenzbasierte Token auch ohne Emergency Codes, aber kann nicht so viele verschiedene Token-Typen wie die LeapPAM OATH-Toolkit. Da kann ich ja theoretisch sogar uralt Software-Token auf Java-basierten Handys generieren. Die sind natürlich bei weitem nicht so sicher wie die aktuellen Token, aber auch also die LeapPAM OATH-Toolkit erschlägt einfach viel, viel mehr an Token-Typen. Hardware, Software, einfach verschiedene Typen. Und der Google Authenticator kann halt nur zeitbasierte, sequenzbasierte und diese Emergency Codes, wobei von diesen Emergency Codes eigentlich in der offiziellen Dokumentation fast gar nicht gesprochen wird. Das ist einfach so ein Feature, das ist mir aufgefallen, dass das so funktioniert. Da haben wir gedacht, Mensch, das könnte ich doch nutzen als Scratch Code, als TAN Code. Und es klappt seit 8 Jahren mit 1300 Usern ohne Probleme. Braucht auch keine Sorgen haben, dass hier diese Skripte mit Pfeilzugriff Probleme haben, wenn da ein Token gelöscht, geändert wird, das fängt der Kernel ab. Man kann in der Admin-Oberfläche rumadministrieren, während der Radioserver die Files abfragt, passiert gar nichts. Also keine Datenbank notwendig, das klappt.
Gut, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Wir haben ja zwischendurch auch schon die ein oder andere beantwortet. Dann danke an unsere beiden Vortragenden und an euch fürs Zuhören. Applaus